Noch eine neue Leitlinie zur Therapie der Hypertonie. Es gab doch letztes Jahr schon zwei neue. Ja, stimmt, richtig gehört. Es ist jetzt die dritte innerhalb von zwei Jahren rausgekommen. Wir haben sie uns aber ganz genau angeschaut und hier erfahrt ihr, was es wirklich Neues in der Leitlinie gibt.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 23. Oktober.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und wir haben an diesem Mittwoch die neue Leitlinie 2024 ESC Guidelines for the Management of Elevated Blood Pressure and Hypertension, developed by the Task Force on the Management of Elevated Blood Pressure and Hypertension, gelesen und mit dem Experten Markus van der Giet auch ausführlich darüber gesprochen. Van der Giet ist campusübergreifender Schwerpunktleiter der Ambulanzen der Charité, kennt sich also da mit dieser Volkskrankheit Hypertonus und der leitliniengerechten aktuellen Therapie bestens aus, denn er ist auch Vorstandsvorsitzender der Hochdruckliga in Deutschland. Und damit ihr einen guten Überblick behaltet, was ist denn jetzt wirklich wichtig zu wissen bei so vielen Leitlinien zur Hypertonie in letzter Zeit, holt euch doch jetzt den ersten Kaffee des Tages und dann können wir loslegen. Und wer jetzt geglaubt hat, das kann doch gar nicht sein, doch, schaut ruhig nochmal nach. 2023 erschien zum einen die Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie zur Therapie von Bluthochdruck und zum anderen dann eine Versorgungsleitlinie. Wir haben gerade erst über die NVLs gesprochen, die nationalen Versorgungsleitlinien, und warum die wahrscheinlich nicht mehr lange da sein werden oder wie man sie retten kann. Das ist aber eine andere Folge, eine Dosis Wissen. Und die wurde also letztes Jahr auch von den deutschen Fachgesellschaften rausgegeben. Ja, und wir haben jetzt die dritte zusammen mit Markus van der Giet gelesen und ich lasse ihn gleich mal dazu ein Statement abgeben. Van der Giet sagte unserem Team, wenn man diese drei Leitlinien miteinander vergleicht, muss man schon sagen, ja, die sind sehr ähnlich. Die Sparte gibt's ja inzwischen häufiger, zum Glück, what's new? Ja, damit man so ein bisschen Überblick bekommt, hat sich denn wirklich viel geändert? Und er sagte, die ist aber auch hier nur sehr begrenzt. Das heißt, es sind zwar schon ein paar interessante neue Aspekte da und auch durchaus zu würdigen, aber bei den Unterschieden zu den anderen Leitlinien handelt es sich wirklich nur um Nuancen, so unser Experte. Wir haben uns natürlich auch die Mühe gemacht, nochmal nachzuschauen, warum kommen dann da jetzt plötzlich drei Stück auf einmal raus, alle irgendwie doch mit dem gleichen Thema. Das kommt daher, dass bis 2018 die European Society of Cardiology und die European Society of Hypertension eigentlich eine gemeinsame Leitlinie rausbrachten. Aber unser Experte wusste auch zu berichten, dann haben sich die beiden leider verkracht, so formuliert er es jedenfalls, sodass am Ende jede Society ihre eigene Leitlinie gemacht hat. Das ist natürlich kontraproduktiv, das findet er auch, denn die beiden Leitlinien sind extrem umfangreich, beruhen aber auf den gleichen Daten. Vielleicht, sagt er auch, hat die Leitlinie, die jetzt rausgekommen ist, also die ESC-Leitlinie, noch einen Hauch frischere Daten, weil sie einfach ein Jahr später rausgekommen ist. Aber letztendlich muss man sagen, kommen die zu den gleichen Erkenntnissen. Und er meinte auch, das ist natürlich für diejenigen, die in Anführungsstrichen an der Front sitzen, sprich also direkt mit Patientinnen und Patienten arbeiten, im täglichen Bereich ein bisschen eine Zumutung. Ja, das kann man gar nicht alles lesen. Daher sagt er auch, zwei Leitlinien, die quasi identisch sind, das findet er nicht besonders zielführend. Aber ihr habt ja jetzt uns eingeschaltet und wir helfen euch dadurch. Denn beim genauen Hinschauen und für alle, die das tun wollen, ihr findet natürlich die Leitlinien alle verlinkt in unseren Shownotes, haben wir dennoch ein paar neue Punkte in der ESC-Leitlinie gefunden zur Therapie vom Hypertonus. an vorderster Stelle und wichtigster Stelle wahrscheinlich zu nennen, was ganz grundsätzlich ist, dass jetzt die Leitlinie drei Kategorien für die Einteilung des Blutdrucks respektive Bluthochdrucks vorsieht. Einmal nicht erhöhter Blutdruck, also normaler Blutdruck, bis zu 120 zu 70 mm Hg. Dann den sogenannten erhöhten Blutdruck, der reicht dann von 120 bis 139 mm Hg systolisch und 70 bis 89 mm Hg diastolisch. Und die Hypertonie, sagt die Leitlinie, beginnt dann ab 140 zu 90. In dieser mittleren neuen Kategorie erhöhter Blutdruck, da geht es vor allen Dingen um die Beurteilung des kardiovaskulären Risikos und dann eben die alles entscheidende Frage, therapieren wir jetzt ja oder nein? Und dazu sagte unser Experte, natürlich ist dieses Vorgehen mit dieser neuen Kategorie schon sinnvoll. Also wenn jetzt ein Mensch 40 Jahre lang ja auf 135 mm Hg systolisch verbringt, dann hat er natürlich ein höheres Herz-Kreislauf-Risiko als ein Patient, der immer 120 hatte. Aber er sah auch, dass da eine besondere Herausforderung natürlich für diejenigen drinsteckt, die therapieren. Denn jetzt muss das individuelle Risiko korrekt eingeschätzt werden. Denn nicht alle haben natürlich ein gleich hohes Risiko, wenn sie zwischen 130 und 140 systolischen Blutdruck haben. Denn habe ich zum Beispiel einen Herzinfarkt in der Vorgeschichte oder ist das Risiko für einen Schlaganfall in den nächsten 10 Jahren deutlich erhöht, dann muss ich da natürlich ganz anders therapieren als mit jemandem, der gar keine weiteren Risikofaktoren hat. Und da sagte Van der Giet auch deutlich, das ist praktisch eine risikoadaptierte Blutdruckeinstellung. Eigentlich per se schön, aber er sagte auch, dann wird es eben kompliziert, weil das Vorgehen ist sehr individuell bei jeder einzelnen, bei jedem einzelnen Patienten. Und Hypertonie, darf man nicht vergessen, ist ein Massenphänomen. Das heißt also, wir haben Millionen von Patienten, wo man dann einfach deutlich mehr Zeit aufwenden muss, um da die richtige Einstellung zu machen. Und seine Einschätzung war ganz konkret, das wird kompliziert, das so in der Praxis zu schaffen. Ist mit mehr Aufwand verbunden, weiß man nicht, ob die Praxen, die jetzt sowieso schon voll sind, das gut stemmen können. Ich werfe jetzt hier mal an der Stelle ja auch die pharmazeutischen Dienstleistungen in den Raum, die ja durch die Apotheken auch unter anderem bereitgestellt werden. Eine Blutdruckmessung gehört da zumindest dazu. Da könnte man ja auch gut überlegen, ne? Geht man da nicht häufiger hin? Bespricht es dann nochmal? Können die Apotheken das dann nicht rückmelden? Naja, nur so eine Idee. Aber Van der Giet betonte eben, und das sehe ich ganz genauso, wenn man plötzlich sagt, es müssen ganz, ganz viele zusätzliche Patienten neu eingestellt werden, deutlich niedriger eingestellt werden, dann ist das natürlich eine deutliche Arbeitslasterhöhung der ohnehin sehr vollen allgemeinen Arztpraxen. Zweiter Punkt, das ist aber auch ein bisschen entlastend zumindest, ist die Betonung in der Leitlinie von der Eigenmessung der Patientinnen und Patienten. Da sagte unser Experte auch, das ist ein starker Paradigmenwechsel. Wir verlagern das Messen sehr stark in die Häuslichkeit und wissen dann natürlich auch nicht so wirklich, ist das jetzt gut kontrolliert, ja oder nein? Das heißt also auch da müssen wir im Grunde genommen schauen, also die Praxen, die VersorgerInnen, die am Ende stehen, müssen gucken, okay, haben wir alle gut informiert, die zu Hause selber messen sollen? Wissen die, wie das geht? Sind die geschult? Brauchen die noch mehr Unterstützung? Auch das braucht natürlich Zeit und Ressourcen. Und letzter Punkt, zum Glück dann ein bisschen leichter und nicht mit ganz so viel schlechten Nachrichten verbunden für die Versorgung. Wenn die Blutdrucksenkung durch die Kombination mehrerer Wirkstoffe gemacht werden muss, ist ja oft die Frage, okay, jetzt habe ich vielleicht schon zwei Wirkstoffe kombiniert, habe aber keine effiziente Senkung. Was mache ich dann? Nehme ich da noch einen dazu? Gehe ich lieber hoch? Und da sagte Markus van der Giet ganz deutlich, da hat die neue Leitlinie in seinen Augen einen unique selling point, wie das so schön heißt, weil die als einzige sagt, dann nimm einen dritten Wirkstoff hinzu, anstatt die Dosis der beiden anderen zu erhöhen. Und das sieht er genauso. Er sagt, das macht inhaltlich total viel Sinn, denn wir wissen, dass die niedrig dosierten Kombinationstherapien erheblich effizienter Blutdruck einstellen können, als wenn wir zwei Wirkstoffe in sehr hoher Dosis hernehmen. Das macht dann meistens nur mehr Ärger. Also, Fraglich, ob das jetzt wirklich 3 Leitlinien in den letzten 2 Jahren dafür brauchte oder in dem letzten Jahr dafür brauchte, ist vielleicht nicht ganz so zielführend, weil die kann sich kaum jemand komplett durchlesen, der im ganz normalen klinischen Alltag ja auch irgendwo gefangen ist und Zeitdruck hat. Deshalb haben wir sie für euch gelesen und das Wichtigste zusammengefasst. Ich hoffe, euch hat diese Dosis Wissen geholfen und gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn das der Fall ist, dann können andere davon auch profitieren und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.